Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Manche haben gelacht, manche den Kopf geschüttelt oder sich sogar aufgeregt, als die Krankenkassen gestern mitteilten, die allgemeine Impfpflicht wäre von ihrer Seite aus auch daran scheitern, weil sie einfach nicht in der Lage sind, die Kassen 120 Millionen Briefe an ihre Versicherten zu schicken. Denn dafür gäbe es im Moment schlichtweg nicht genug Papier. Wäre an dieser Stelle relativ einfach, mit einer Umweltschützerin über dieses Thema zu reden oder auch mit einer Wirtschaftsexpertin über den Papiermangel. Aber so einfach machen wir das nicht. Es steckt ja schon noch ein bisschen mehr dahinter. Und deshalb reden wir mit Petra Gehring. Sie ist Professorin für Philosophie an der TU Darmstadt und leitet das Zentrum Verantwortungsbewusste Digitalisierung Hessen. Schönen guten Morgen, Frau Gehring.
Guten Morgen.
Bleiben wir mal kurz bei den Kassen. Warum können die denn nicht einfach ihre 120 Millionen Briefe per E-Mail verschicken?
Naja, die könnten natürlich schon, was von ihnen jetzt im Moment erwartet wird, und das mögen sie auch nicht, und deswegen kommen sie gerne auf dieses Papierargument. Sie sollen jetzt so eine Art Polizeifunktion wahrnehmen. Sie sollen also nicht nur irgendwas anraten in Sache Gesundheit, sondern sie sollen prüfen, sie sollen ordnungsbehördenartig auffordern, den Impfnachweis vorzulegen, und wer es nicht vorlegt, der soll dann gemeldet werden an Bußgeldstellen. Das heißt, sie müssen da sozusagen eine lückenlose Ordnungsmaßnahme durchsetzen. Und dazu muss natürlich in der Tat, also sie wollen es nicht, das ist das eine, sie sehen das nicht als ihre Rolle. Das andere ist, sie müssen beweisen können, dass dieses Schreiben, diese Aufforderung genau der Person, um die es geht, auch erwiesenermaßen zugegangen ist. Und das ist tatsächlich relativ aufwendig. Nur per E-Mail funktioniert das nicht.
Ja, es funktioniert in Deutschland nicht. Ich komme jetzt mit dem Land, mit dem man dann immer kommt. In Estland wird es wahrscheinlich funktionieren.
Das mag sein. Bei uns ist es so, dass wir tatsächlich sozusagen das relativ lockere, unverbindliche Internet pflegen. Wir haben keine wohnsitzartige, eindeutige Identität im Netz, an die sich dann auch solche Funktionen so andocken ließen. Also wir ersetzen auch nicht die Post, die Zustellung, die nachgewiesene Zustellung. Da gibt es ja das verschärfte Verfahren des Zustellens, also Einschreiben oder Bestätigung eben durch den Postboten, dass etwas zugestellt ist, ersetzen wir bisher nicht durch was Digitales.
Wobei theoretisch, weil sonst kriegen wir beide Beschwerde-E-Mails, theoretisch gibt es eine rechtssichere Form der E-Mail, die die Telekom eins und andere angeboten haben. Einige sind sogar schon wieder ausgestiegen, weil das nicht wirklich nachgefragt wurde von verschiedenen Seiten.
Ja, das ist der Punkt. So ein System ist ja nur dann sinnvoll, wenn jeder Bürger, jede Bürgerin auch tatsächlich dieses Verfahren nutzt und nutzen muss. Wenn das nicht der Fall ist, dann haben es ein paar und andere haben es nicht. Und im Fall der ImpfgegnerInnen, um die es da jetzt geht, können wir mal vermuten, wie viele von denen jetzt nun genau diese avancierten Verfahren haben oder ja eben auch gerne sich darauf berufen, dass sie es ja nicht haben müssen. Und von daher sind sie dann nicht erreichbar.
Aber könnte man nicht zum Beispiel sagen, also manche werden sich auch gefragt haben, ich mich gestern erstmal auch, warum eigentlich 120 Millionen? Es geht um 60 Millionen Versicherte und die müssen mindestens zweimal Post bekommen. Und das eine davon ist mehr oder weniger nur eine Infopost, die sie erstmal nicht bedroht, sondern informiert und bittet. Könnte man nicht wenigstens sowas per E-Mail verschicken?
Das könnte man sicher tun. Und da kommen wir, glaube ich, jetzt auch an dem Beispiel nicht wirklich weiter. Die Kassen wollen es einfach nicht machen. Und insofern fahren sie allerlei Argumente auf, warum das nicht geht, zu teuer ist, nicht passt und eigentlich die Richtigen nicht erreicht.
Aber wir reden doch jetzt eigentlich, wir beide nicht zwei, wir reden glaube ich das erste Mal, aber seit 25 Jahren mindestens, wenn nicht länger, über das papierlose Büro. Und wir bekommen immer noch so viel wie Papier auf Papier. Von der Rechtssicherheit jetzt mal weg. Was spricht dagegen, das komplett umzustellen?
Es wäre ein Schritt, der tatsächlich, ja, sagen wir mal, die volle digitale Durchdringung der Bevölkerung voraussetzt. Also jetzt statistisch gesehen müsste einfach jeder zumutbar sein, diese ganzen digitalen Zugangsmöglichkeiten, die Geräte und das alles zu haben und auch zu beherrschen. Und da kommen wir, glaube ich, auf einen grundsätzlichen Punkt, der spannend ist, wenn man sich den digitalen Wandel anschaut. Es gibt einen sogenannten Digital Divide. Eine Kluft. Es gibt einen Rest, in Anführungsstrichen, in der Bevölkerung, der ist gar nicht so klein, also wahrscheinlich deutlich über 10%, ist auch schon wieder schwer zu messen, von Menschen, die aus verschiedenen Gründen einfach nicht teilhaben an der digitalen Welt. Die haben die entsprechenden Geräte nicht, das Wissen nicht, aber auch möglicherweise den Wunsch nicht. Und die wollen halt in Ruhe gelassen werden. Die kennen ihr Leben so, wie es funktioniert, und sie möchten nicht umsteigen, und sie sind auch von ihrem Lebensstil her, es wäre eine enorme Zumutung, das von ihnen zu verlangen. mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit überlappt diese Gruppe auch mit denjenigen, die durch ihre Krankenkassen schlecht erreicht werden und die vielleicht auch bestimmte Gesundheitsthemen anders sehen als andere. Und hier kommen wir auf ein Gerechtigkeitsproblem. Wollen wir diese Leute ausschließen oder wollen wir die zwingen, ein bestimmtes minimales digitales Equipment sich anzuschaffen? Das ist nicht oft diskutiertes Thema im Zusammenhang mit Digitalität. Und ich denke auch gerade so, ich sag mal, die woke Mit-30erinnen, für die das alles irgendwie selbstverständlich ist, die ihr Sohn so viel das Smartphone gerade austestet, fröhlich, die muss sich klar machen, es ist ihre Freiheit, das zu tun, aber andere leben halt anders. Und es macht eine Demokratie aus, an dem Punkt nicht so viel Druck auszuüben. Lebensstil ist Lebensstil. Und ob der digitale Wandel so aussehen wird, dass am Ende des Tages wirklich 100%, ja, sagen wir mal, einen bestimmten durchdigitalisierten Alltag leben wollen, das ist eine offene Frage.
Ich will jetzt auf ein Thema hinaus, wo Sie, nicht auf ein Thema, wir bleiben beim Thema Aspekt, wo Sie vielleicht vom Einstieg denken, was will der Mann jetzt von mir? Aber es gibt auch Menschen, die sagen, ich halte nichts von Zentralheizung, das ist alles so ein Blödsinn und man muss sich da auf sonst was verlassen. Lassen wir jetzt mal die Ukraine-Krise weg. Ich will einfach weiter meinen Kohleofen benutzen. Und denen sagt dann die örtliche Umweltbehörde in der Stadt, das darfst du aber nicht, weil der klimaschädlich ist. Du darfst doch, es ist in einigen Städten schon reglementiert, auch nicht einen Holzkamin benutzen, weil wir alle sagen, da steht der Umweltschutz über den Rechten des Individuums, so leben zu wollen, wie dieses Individuum möchte. Wenn wir jetzt mal wirklich weggehen von der Krankenkasse und wirklich wichtigen Briefen. Wir kriegen alle täglich immer noch Werbung per Post. Wir kriegen Kataloge, wir kriegen aber auch Briefe, die nicht wirklich in die Kategorie Werbung fassen, wo aber ein Unternehmen, mit dem wir Kontakt haben, uns irgendetwas vorschlägt, was wir auch schon dreimal woanders gesehen haben. Das ist enorm umweltschädlich, wegen des Papierverbrauchs, wegen der Druckfarben, auch wegen des Transportes. Kann man da nicht sagen, dieser Aspekt schlägt im Zweifelsfall diesen anderen, den Sie gerade erklärt haben?
Da bin ich jetzt überfragt. Das ist eine Frage auch für komplizierte Rechnungen, weil man das natürlich hochrechnen muss auf Systemkosten, sage ich mal. Aber was ganz wichtig ist, Digitalität kostet auch. Vom Gerät, in dem viele seltene Erden und so weiter verbaut sind, bis auch zum Strom. Also die Ökobilanz muss man auch immer wieder adjustieren. Und das andere ist, also ich will jetzt hier nicht blinde Werbung fürs Papier machen, aber es sind einfach zwei verschiedene Medien, die zwei unterschiedliche Eigenschaften haben, oder nicht zwei, sondern unterschiedliche Eigenschaften und auch unterschiedliche Vorteile. Zum Beispiel ist Papier als Datenträger sehr nachhaltig, weswegen wir, glaube ich, im Alltag hier und da immer auch mal selbst Dinge, die wir digital bekommen, wenn wir sie richtig wichtig finden, mal ausdrucken. Und da ist, glaube ich, Alltagserfahrung und Wissen drin. Ein Ausdruck, jedenfalls mit dem richtigen Drucker angefertigt, der hält ein paar Jahrzehnte und ich weiß im Zweifel, wo ich das abgelegt habe. Ne? Urkunden sind in der Regel auch noch aus Papier und vielleicht wichtige behördliche Dinge sind aus Papier, die man in ein paar Jahren nochmal wieder vorlegen möchte. Und das hat sein Gutes. Ich glaube, dass man alles oder nichts Diskussionen im Bereich von Medien nicht führen sollte, sondern wir leben mit einem Medienmix und die Frage, wie sieht der Mix aus, ist entscheidend und vermutlich auch ökologisch. Also ich würde jetzt nicht einen Wettlauf um die Null-Papier-Lebensweise irgendwie eröffnen, sondern sagen, wichtig ist, sich jeweils klug zu fragen, was ist wofür die richtige Aufbewahrungsform und eben das Aufbewahren, also die
damit
Nachhaltigkeit als Datenträger, das ist entscheidend beim Papier.
Damit haben Sie jetzt auch das Entscheidende gesagt, um mich wieder einzufangen. Damit mache ich jetzt meinen Kohleofen aus, aber den Drucker trotzdem an. Die Philosophin und Leiterin des Zentrums Verantwortungsbewusste Digitalisierung in Hessen, Petra Gehring, war das im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Ich danke auch.